Vlog Nummer 29, drei Freunde und der rot-rotere Ball. Moin moin, den Disclaimer gebe ich mal in einer Skala an. Der Floyd hat vor einiger Zeit schon ein Video gemacht, wie man mit Verschwörungstheoretikern in der Familie umgeht. Da weiß ich, ich bin hier besser und traue mich das deswegen überhaupt. Dann gibt es das Startnext-Projekt Tell to Me, die besser sind als ich. Die haben 7 Szenarien und durchbrechen die dritte Wand. Und ich habe nur 3 Fälle und durchbreche nicht die dritte Wand. Wenn ihr in Social Media nicht die dritte Wand durchbrecht, ist es nur Entertainment und hat kaum eine Wirkung. Sprecht eure Freunde direkt an. Das Ganze ist aufgezogen wie X-Faktor. Das heißt, ihr müsst raten, welcher Fall echt ist und welcher frei erfunden. Eine Auflösung gibt es aber nicht. Wenn überhaupt eins bei euch hängen bleiben soll, dass ich jeden anders behandle und ich auf keinen Fall die Strategien tauschen kann. Wenn ihr jemand aus einer Verschwörungstheorie helfen wollt, müsst ihr den Freund kennen. Es gibt auch eine Störgröße, die Corona-Pandemie, die hat alles auf den Kopf gestellt, besonders das Internet. Das ist hier alles nicht wirklich wissenschaftlich erwiesen. Das hier ist hauptsächlich für Facebook und dessen Hauptzielgruppe über 40 und Mittelstand. Das sind auch die, die am meisten Probleme machen. Beginnen wir beim leichtesten Fall. Die Freundin hat sich zu schnell vernetzt. Sie ist das Muster für die Problematik Filterblase. Denn sie mag die AfD genauso wenig wie ich und postet Scheiße. Bei ihr kommt nichts anderes mehr an. Ich kann sie problemlos darauf hinweisen, auch hart, auch in aller Öffentlichkeit. Ich könnte sie auch bloßstellen, wenn diese Finn-Red-Line überstritten ist. Sie braucht Feedback und jemanden, der ihr sagt, dass das nicht mehr Spaß ist. Woran liegt es, dass sie fast nur Hass im Feed hat? Weil Rechte sich unheimlich schnell vernetzen. Raik Anders hat vor 2 Jahren mit der Doku Löschtich gezeigt, wie organisiert die Rechten vorgehen. Dadurch, dass die meisten Power-User sind, könnte man fast sagen, dass jeder Rechte mit jedem anderen Rechten befreundet ist, auch wenn er ihn kaum kennt. Sie klicken einfach mehr und in Netzwerken wie Reconquista Germania gibt es einen, der mit den Fingern schnippt und Like-Äffchen machen alles, was er will. Teilen, liken, haten. Ihr bekommt einen Shitstorm von Leuten, die nicht mal wissen, wieso. Es kann euch also genauso egal sein. Nur der Algorithmus sieht die ganze Interaktion und empfiehlt genau die Hater. Mit jedem Klick verdient Facebook Geld. Deswegen will man die Hater mit noch mehr Freunden belohnen, dass sie ja auf der Plattform bleiben. Vielleicht ist das veraltet, denn Mark Zuckerberg hat viel Geld in die Hand genommen, um das zu ändern. Es sind aber bei der Freundin die Freunde oder nur die Facebook-Freunde von früher. Wenn man jemand zeigt, dass er Fake News postet und er das einsieht, wird er weniger Fake News posten, weil er skeptisch wird. Kommen wir zu Freund 2. Der hat seine Arbeit verloren und bekommt jetzt Hartz. Der hatte die falschen Werte oder eigentlich hat er noch nie darüber wirklich so nachgedacht. Er hat instinktiv das Richtige getan. Man muss auch kein Philosoph sein, um mit einem Auto befreundet zu sein. Nun saß er zu Hause und wurde langsam asozial. Was hat das mit Werten zu tun? Er hatte auch vorher nach der Arbeit Fernsehen gesehen. Abschalten, doof tun, kein Problem. Wenn man nichts anderes mehr macht, wird es aber zu flach. Kabelfernsehen sehe ich seit 2012 nicht und erfahre nur etwas vom Wendler, wenn ich die Kritikerkanäle sehe. Der Freund war auf der Suche und wandelte sich dabei Facebook zu. Das ist kein guter Ort dafür. RTL suggeriert einem durch das Trash-TV, arm heißt asozial. Wenn ihr glaubt, es gibt einen Zusammenhang, dann seht euch Trump an und verbrennt euren Fernseher. Das wird Wendler auf die Deppenseite gebracht haben. Wenn ich erfolglos bin, mag mich keiner mehr. Mein Geld und mein Pickup ist das Wertvollste, was ich besitze. Ich muss reich bleiben und das mit allen Mitteln. Das mit allen Mitteln ist asozial. Mein Freund hatte schon vorher eine Tendenz zur Pseudowissenschaft, das war auch kein Problem. Nur hatte er jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Er brauchte Ablenkung und Input. Wir haben uns Netflix angesehen. Alles, was länger unterhielt als die Watchtime. Cloud Atlas, Black Mirror, Brasil, Sachen mit Anspruch. Das brauchte er wirklich. Werdet euch klar, wie schwierig es ist für einen Menschen, sein Wertesystem zu ändern. Oder wie viele Posts habt ihr schon gesehen, die hießen, ich habe Krebs im Endstadium und mein letzter Wunsch ist ein BMW Z3. Das war der arbeitsintensivste Fall. Er sprach nach wie vor von Pseudowissenschaft, hatte aber einfach kein Geld, um es zu verlieren. Kein Problem, denn die Gespräche waren so locker wie immer. Nur sie wurden immer düsterer. Wieso? Weil ich ihn nicht mehr verstanden habe. Es wurde anstrengend bis unmöglich, ihnen zu folgen. Ich konnte ihm kein Freund mehr sein und gerade zu Wissenschaften haben wir vorher ohne Ende Quatsch gelabert. Ich bin auch kein richtiger Wissenschaftler. Ich kann aber zuhören und meinen Senf dazu geben. Plötzlich nicht mehr. Das, was die Pseudowissenschaft so interessant macht, ist die Mystik, die ungeklärten Fragen. Es ist wie Akte X, 11 Staffeln und man ist fasziniert, bis man die Handlungslücken entdeckte. Verschwörungstheorien überstehen die erste Staffel Lost, aber nicht 11 Staffeln Akte X. Pseudowissenschaft kann nicht wirklich weitergegeben werden. Es gibt Lücken. Bei der Wissenschaft kann alles weitergegeben werden, auch Falsches. Wie lange glaubte der Mensch, der Hase hätte zwei After und es gibt keinen Beweis dafür, dass wir nicht heute ähnlichen Unsinn glauben? Wissen kann weitergegeben werden und auch hochkomplexe Vorgänge kann man in so kleine Teile zerlegen, dass sie ein Vorschüler verstehen würde. Es dauert nur etwas länger. Wissen definiert sich dadurch, nicht durch seine Richtigkeit. Bei Pseudowissenschaft funktioniert das nicht. Sie wird absichtlich mit Lücken erklärt, damit der Freund immer denkt, er hätte nicht ausgelernt. Das Halbwissen konnte er auch nicht vermitteln. Werte sind schwer zu vermitteln, Wissen leicht, nicht umgekehrt. Hier half mein Freund die Feynman-Technik. Ich zeigte ihm mein Kanaltrailer-Video und er sollte mir erklären, was er meinte. Wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man es auch nicht erklären. Besonders oft scheiterte er an Wortdefinitionen wie Feld. Mit der Feynman-Technik lernt man viermal so schnell, auch dass man sich geirrt hat. Ich konnte ihn damit ködern und dem Möglichen bekehren auf seine Seite. Er hatte aber auch großen Redebedarf. Dem Freund geht es besser, aber nicht gut. Wenn ihr Hartz IV bekommt und sozial alles habt, was ihr braucht, schaltet ab. Ich kann euch nichts mehr beibringen. Askese praktiziere ich nicht. Kommen wir zur dritten Freundin. Das ist der Backfire-Effekt in Reinform. Beim Backfire-Effekt wird einem das Gegenteil der eigenen Meinung bewiesen und man muss auf den eigenen Irrtum beharren, um das Gesicht nicht zu verlieren. Desto größer der Irrtum und je einfacher der Gegenbeweis, je mehr Scham empfindet man. Studierte Frau, aber sobald man Maske oder Impfen sagt, wird sie zur Amöbe. Kein Gehirn mehr. Wie behandelt man sowas? Sagt man dem Arzt, es tut weh, wenn ich hier anfasse, sagt der Arzt, dann fassen Sie doch nicht da an. Es sind nur Reizthemen und über alles andere kann man mit ihr kultiviert reden. Woher kommt diese extreme Radikalität? Durch die Corona-Pandemie wurde der Irrtum extrem groß und damit sehr peinlich. Was jetzt folgt, ist geraten, denn was in einer Filterblase vorgeht, weiß niemand. Wieso? Dazu komme ich noch. Ich war bis zur Corona-Demo in Berlin mit ein paar AfDlern befreundet auf Facebook, nur um zu sehen, was die so machen. Was genau tat die AfD zur Corona-Pandemie? Ich habe da eine AfDlerin als Freundin gehabt und sie postete ein Glas Gin Tonic. Der Trick der AfD ist es, die Leute glauben zu machen, sie wäre was anderes als Politik. Da fällt mir ein Tweet von Donald Trump ein, den ich zugestimmt habe. Der war etwa, wenn ich in Deutschland regieren würde, wäre die Kanzlerin gestürzt. Ja, wenn er in Deutschland regieren würde und einen kleinen Eingriff macht, würde er oder es gestürzt werden, kein Zweifel. Die Corona-Pandemie kostete die AfD sehr viele Wähler. Wie sah es zumindest in der Theorie aber bei ihren Wählern aus? Wir wissen durch Reik Anders und die Dokumentation Löschdich, dass die Propagandamaschinerie, also die rechten Hater, sehr aktiv und gut vernetzt sind. Was werden das gewesen sein? 50 bis 100 Posts pro Tag und Person. Wie nennt man aber jemanden mit 50 bis 100 Posts am Tag? Mediensüchtig. Michael Krall, ein Datenjournalist, sagte im Video 34C3 Socialbots, Fake News und Filterblasen vom Chaos Computer Club, dass die AfD-Politiker selbst keine Fake News posten, sondern nur in solchen Gruppen sind. Die Like-Äffchen ließen sich nicht stoppen und posteten die Alternative zum Überleben. QAnon gibt es erst seit 2017 und kennen tut man sie eben erst durch die Corona-Pandemie. Von der Freundin erreichten mich auch solche Posts. Was postet QAnon jedenfalls, bis Facebook sie löschte? Fast ausschließlich Corona-Pandemie. Die ist aber hoffentlich bald vorbei und sonst hat QAnon nichts. Hier ist Fiat Lux zu nennen und Uriella. Sie verkündete ein paar Mal das Ende der Welt und jedes Mal verlor Fiat Lux viele Mitglieder. Sie war auch Heilerin und wurde selbst krank. Heute existiert Fiat Lux praktisch nicht mehr. Mit ein bisschen Glück Ereilt QAnon dasselbe Schicksal? Welchen Grund gibt es nach der Pandemie, je wieder mit der Freundin über Corona zu sprechen? Bei allem anderen reagiert sie normal und der Backfire-Effekt würde sie immer weiter radikalisieren. Bis sie wirklich glaubt, die Erde wäre eine Scheibe. Sie darf ihr Gesicht verlieren, wenn sie soweit ist, und mit der Corona-Pandemie sogar nie. In allen drei Fällen umgehe ich den Backfire-Effekt, denn Freundin 1 weiß nicht, was sie sagt. Was wollen wir eigentlich von den Freunden, wenn wir nicht recht haben wollen? Es ist eigentlich nicht mehr als ein gutes Gespräch. Was ist das? Ich habe noch nie ein sehr langes Gespräch mit einem Wissenschaftler geführt, aber mit einem Tischler. Fachgespräche sind immer sehr respektvoll. Wir wollten einen Spind bauen und es ging darum, einen Türgriff anzubauen. Ich war der Meinung, er kommt in Höhe Handgelenk. Und er meinte, bei 90 Zentimetern. Erklären wir erstmal den Disput. Ich bin Tischler außer Dienst und hatte Biometrie. Wenn jemand kleinwüchsig ist, kommt er bei 90 Zentimetern nicht an alles ran. Und ist jemand großwüchsig, bekommt er vom Bücken Rückenschmerzen. Der andere Tischler hat es anders gelernt. Eine behindertengerechte Küche baut man nur, wenn Behinderte sie nutzen. Er baut nur behindertengerecht, wenn es im Auftrag steht. Ansonsten nach DIN, also auswendig gelernten Maßen. Es war nicht wichtig, um weiterzuarbeiten. Ich bin etwa 1,78 groß, das ist deutscher Durchschnitt, und bin damit ein wandelndes Tischler-Eichmaß. Wir unterhielten uns etwa eine halbe Stunde lang über 0 cm Unterschied. Wenn man das einem Außenstehenden beschreibt, glaubt er, wir haben gekifft. So eine gute Stimmung war das. Das ist sozial. Bei den drei Freunden geht es also nicht darum, Recht zu haben. Und der Witz daran ist, das können wir auch in vielen Fällen gar nicht. Zur Corona-Pandemie war der Datenpool winzig. Selbst Virologe Christian Drosten hat sich geirrt. Wir wollen, dass sich unsere Freunde sozial verhalten. Also geht es nicht wissenschaftlich. Rhetorisch geht es schon gar nicht. Bei der Rhetorik geht es nur darum, so auszusehen, als hätte man Recht. Es gibt psychologische Mittel, um jemanden zu ändern. Die werden aber Gehirnwäsche genannt. Und man treibt den Teufel mit dem Belzebub aus. Die Psychologie strebt die Resilienz an. Das ist das genaue Gegenteil von manipulierbar zu sein. Hat das überhaupt je geklappt? Habt ihr einem Freund je Musik vorgespielt, die euch gefiel? Und der hat irgendwann genau denselben Musikgeschmack wie ihr? Eure Partnerin steht ja auf genau die gleichen Sachen. Eure Kinder, auf keinen Menschen habt ihr mehr Einfluss. Es hat noch nie geklappt, richtig? Wie sprecht ihr also mit euren Freunden, dass sie wenigstens sozial bleiben? Da hat Professor Dr. Harald Lesch eine Formel aufgestellt. Ahaha, Angst, Hass, Häme. Das muss ich aber komplett aus dem Kontext reißen. Und für ihn gibt es das Internet nicht, wie wir es nutzen. Denn er ist de-anonymisiert. Das ist jetzt interessant für alle, die den Sinn und Unsinn von Datenschutz noch nicht verstanden haben. Der Originalkontext war, dass nur das AHA sich im Internet schnell verbreitet und deswegen das Internet nur daraus besteht. Er steht im öffentlichen Rahmen und AHA zu vermeiden ist nur anständig. Jeden meiner drei Freunde muss ich anders behandeln, aber wie mache ich das, wenn ich alle drei gleichzeitig im Newsfeed anspreche? Freundin 1 kann ich ein ehrliches Feedback geben. Freundin 3 auf keinen Fall. Freund 2 muss ich fragen, aber nicht Freundin 3, die Fake News so auswendig lernen würde. Mit Freundin 3 kann ich mich hauptsächlich über andere Themen unterhalten, aber Freundin 1 braucht hauptsächlich Medienkompetenz. Freund 3 aber nicht, weil er sich das selbst erklären muss. Der muss Wissenschaft lernen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, hier ist ein kleiner Logikfehler. Ich bin nicht sozialer als ihr. Ich bin nur Autor und kann es formulieren. Ich habe keine Blaupause, wie ich meine Freunde behandle. Es ist etwas, was die Welt nicht braucht. Der Mensch ist ein soziales Tier und wahrscheinlich haben wir uns alle gegenseitig schon sozial gemacht, bevor es die Sprache gab. Den öffentlichen Rahmen gab es aber in der Steinzeit noch nicht. Ihr macht es wahrscheinlich instinktiv richtig, aber wie mit allen gleichzeitig? Ein Freund postet Todesstrafe für alle, er überschreitet die Finnred-Line und du siehst weg. Du willst dich respektvoll benehmen, aber es geht nicht. Du kannst dich nur an AHH halten. Du kannst nicht anständig bleiben. Du musst dich anonymisieren. Das musst du auch nicht selbst machen, das tut ein anderer für dich. Wirklich, die Gesellschaft ist fleißig. Es bleibt aber kaum einer anständig. AHH überall. Professor Dr. Harald Lesch hätte hier recht. Was nutzt also die Anonymisierung? Es gibt Menschen, die wirklich asozial sind. Gab es immer und wird es immer geben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie Erwin Müller heißt und nicht Snipegirl One. Fast niemand nutzt die Anonymisierung zum Haten. Wozu brauchen wir die Anonymisierung? Um herauszufinden, wo sich die Fanline befindet. Ein Homosexueller will sich outen und fragt vorher heimlich. Um Gottes Willen, tu das nicht. Viel zu einfach. Es gibt genormte Blaupausen, wie die Gesellschaft mit Schwulen umzugehen hat. Ihr werdet zum genormten Schwulen. Es gibt eine Gruppe im Internet, die genauso weiß wie ich, dass diese Blaupausen ein Fall für die Tonne sind. Sie nennen sich die Edgelords, die Kantenherren, Grenzgänger. Sie spielen mit der Fanline, als wäre es ein Ball. Nicht alles geht dabei gut, weil die interessanten Fragen nicht sind, was bin ich schwul? Die interessanten Fragen sind, was bin ich als Nazi? Die Gesellschaft erfährt von den Edgelords nichts, aber die Edgelords über die Gesellschaft. Es ist wie Speedruns in Videospielen. Lass dich nicht vom Gegner triggern, triggern den Gegner. Gute Edgelords überschreiten dabei die Fin-Redline kaum. Es ist anders. Die Gesellschaft definiert sich über das Dies und Jenseits dieser Fin-Redline. Und die Edgelords zeigen euch Dinge, für die es keine Blaupausen gibt, die ihr weder dies noch jenseits der Fin-Redline positionieren können und zerfetzen eure Blaupausen mit kindlicher Freude. Da wäre Pangea Panga YouTube zu nennen. Der macht das mit Videospielen. Aber wer spielt wirklich seine Spiele? Die Fin-Redline ist eine Blaupause und das ist der Grund, warum die Zensur nie so wirklich funktionieren wird. Niemand ist so empathisch, denn die Fin-Redline wird erfüllt. Ihr macht es instinktiv. Digitale Kontakte sind aber immer Freunde zweiter Klasse. Mehr als Like und Dislike, Fame oder Hate könnt ihr nicht spüren. Edgelords führen euch das vor, allen gleichzeitig. Wie nennt man aber jemanden, der der Gesellschaft vorführt, dass sie sich in einem Menschen irrt? Eben wirklich bei jedem. Humanitär. Da gibt es jetzt ein kleines Problem. Denn der Edgelord befindet sich im öffentlichen Rahmen und zeigt Dinge außerhalb des Wertesystems. Er zeigt es allen Menschen gleichzeitig, die haben aber verschiedene Vorstellungen von Anständigkeit. Die Steigerung von anständig ist aber humanitär, googelt es. Man kann sehr wohl humanitär sein in einem Fall und anständig in einem anderen, aber beides gleichzeitig. Heißt das jetzt, man kann im Netz nur anständig sein, wenn man nicht humanitär ist? Umgekehrt? Wie kann es jemanden geben, der sich an die Öffentlichkeit wendet und der nicht existiert? Es ist eine Entität. Ein rot-roterer Ball ergibt keinen Sinn. Die Unsichtbarkeit ist eines der schönsten Features des Internets, denn sie zeigt uns, was möglich wäre. Der rot-rotere Ball ist nicht mehr als ein Missverständnis, das man nicht hassen kann. Vorher war es jemand, der sich entweder nicht anständig verhält oder jemand, der sich nicht humanitär verhält. Auch die Corona-Pandemie ist ein seelenloses Etwas, das man nicht hassen kann. Wir reden immer nur noch vom Internet und das besteht nur aus Informationen. Von sich aus wirkt sich nichts davon aus die reale Welt aus. Wer aber einen rot-roteren Ball erklären kann, der hat einen rot-roteren Ball. Ich habe jetzt also einen rot-roteren Ball und meine drei Freunde. Bevor ich hier weitermache, möchte ich mich bei denen bedanken, die mir zu den Wahlen immer den Newsfeed zupflastern. Die Passage habt ihr mitgeschrieben. Was ist die Gesellschaft? Soll ich meine Freunde wirklich wieder da reinholen? Ich will doch nur mit ihnen sprechen. Erstmal, was ist sie nicht? Gemeinsam sind wir stark. Desto mehr wir sind, je glücklicher wirst du. Tut mir leid, das ist eine Armee und keine Gesellschaft. Was die Gesellschaft ist, erkläre ich an einer meiner Buchideen. Ich bin Dampfer, also E-Zigarettenraucher und gehöre damit zu den Dampfern. Ich bin Teil deren Gemeinschaft. Da habe ich etwas zu bemängeln. Der aktive Teil der Gemeinschaft steckt etwas in einer Filterblase und die Dampfer haben auch ganz schlechte Presse. Die Filterblase beschreibe ich mal kurz mit Werbung. Vitarette, Vitamine und Rauchen. Ich kenne keinen Dampfer, der so denkt. Aber irgendwie argumentiert man immer mit Gesundheit, wenn es um das Inhalieren von Nikotinnebel geht. Mehr ist Dampfen einfach nicht. Es gibt auch Bücher zum Dampfen. Wie steigt man um? Wenn man sich klar macht, dass jemand, der sich ein Buch zum Umstieg ansieht, bereits daran denkt, umzusteigen von normaler Zigarette auf E-Zigarette, sollte er dann nicht einfach eine E-Zigarette kaufen? Wenn es zusätzliches Wissen zum Dampfen braucht, findet ihr es in der Verpackung. Es nennt sich Bedienungsanleitung. Wieso gibt es diese Bücher? Sowas werde ich also nicht schreiben. Bei meinem Buch geht es um etwas, das mir auf die Nerven geht. Ich werde auf der Straße angesehen wie ein Freak, wenn ich dampfe. Ich bin ein Freak, keine Frage, aber nicht beim Inhalieren von Nikotinnebel. Es gab auch Beiträge im Fernsehen, die versuchten aufzuklären, aber da sah man, dass Raubkopien von E-Zigaretten Akkus stärker sind als Markenware und sie deshalb gekauft werden. Wenn ich die Stärke einer E-Zigarette erhöhen will, senke ich den Widerstand. Ohmsches Gesetz, Gleichung, Formel, U ist gleich R mal I, U für Spannung in Volt, zum Beispiel 1 Volt, R für Widerstand, Widerstand in Ohm, zum Beispiel 1 Ohm, I ist der Strom in Ampere. Die Journalisten versagten bei Schulwissen. Der Dampfer kann viele Formeln und Normen gebrauchen, aber das war, was der Journalist nicht fand. Das einzigste Buch, welches ein normaler Mensch zum Dampfen brauchte, eine Formelsammlung, gibt es nicht mal in englischer Sprache. Viele denken so, wir Dampfer erleben einen Rausch, weil die Wolke so groß ist. Von Exzess zu Exzess. Hinweis, eine Überdosis Nikotin hat nur die Symptome Durchfall und Kopfschmerzen, wie bei Zigaretten natürlich. Mit jedem, der mich fragt, ob in meiner Dampfe Marihuana ist, wird dieses Buch wahrscheinlicher. Bis dahin bin ich allein mit meiner Meinung und unter den Dampfern. Die Dampfer haben es verkackt und nicht die Presse. Und der normale Dampfer ist derselbe, der zu den Nichtraucherschutzgesetzen eben nicht demonstriert hat. Es ist immer diesseits der Thin Red Line, die Gesellschaft zu kritisieren, denn es dient zum Wohl aller. Bei einer Armee ist das anders. Nicht mal die Zerstörung einer Gesellschaft ist etwas Schlimmes. Beim Lockdown waren die Menschen physisch voneinander getrennt von ihren Freunden und hatten nur digitale Freunde zweiter Klasse und die AfD verlor unheimlich viele Stimmen. Nur so wird der Gesellschaft klar, was ihr wichtig ist. Es ist nur die Spaltung ein Problem. Also egal, was mir mit diesen komischen Gesellschaftsdings da oben nicht gefällt, ich kann es ändern. Das können auch meine 3 Freunde. Wir können auch wieder austreten. Das klingt einfach nach mehr Gesprächspartnern ohne Risiko. Wie sieht es aber mit den aktuellen Gesprächen aus? Freundin 1 weiß nicht, was sie sagt. Freund 2 verstehe ich nicht. Freundin 3 versteht mich nicht. Schwierig, schwierig. Es sind Verschwörungstheoretiker. Was ist das eigentlich? Verschwörungstheoretiker sind wahnsinnig, sagt man. Die Wissenschaft ist ernst. Die Wissenschaft wird nur an einer Stelle ernst, dem So What. Das So What ist der Ratschlag der Wissenschaft an die Welt. Wie wahnsinnig Wissenschaft ist, kann man daran sehen, dass wir uns hier über einen rot-roteren Ball unterhalten. Das ist aber ein So What. Eure Freunde sind ernst. Was Unverfängliches, Mathe. Schaut euch mal The Infinite Hotel Paradox von Jeff Dukowski an. Von den Kollegen von TED-Ed. Wir wollen es hart, wir wollen es pur, von Exzess zu Exzess. Das Problem mit Verschwörungstheorien ist nur, dass sie nicht logisch sind. Eine Pointe ist ein logischer Schluss. Es gibt keine Witze in Verschwörungstheorien. Dadurch ist die Kommunikation zu meinen Freunden so schwierig geworden, dass ich nur Like und Dislike als Antwort erhalte. Alles nur wegen dieser verfluchten Filterblasen. Die Kollegen von Y-Kollektiv haben versucht, mal in eine reinzukommen. Hashtag Infokrieg, wie die neuen Rechten die Medien hacken. Sie haben es nicht geschafft. Wenn ich recherchiere, bin ich nicht rechtsfrei. Um bei KlarTV reinzukommen, müssten sie Morddrohungen aussprechen oder anderes. Das ist jenseits der Finn-Wetline. Was ist da nur drinne? Es geht nichts rein, es geht nichts raus. Twitter Deutschland wurde von Michael Kreil, Video 34, C3, Social Bots, Fake News und Filterblase vom Chaos Computer Club kartografiert. Die AfD war abgeschnitten wie mit einem Rasiermesser. Und das ist noch eine gute Plattform. Twitter sperrte den Account von Donald Trump. Wie sieht sowas bei Telegram aus? Telegram zensiert nichts und gibt keine Daten raus. Wen zieht das an? Es ist genau wie das Darknet. Es gibt im Darknet Menschen, die frei blocken können über Diktaturen, weil wenn sie de-anonymisiert werden, schweben sie in Lebensgefahr. Die werdet ihr aber bei Telegram nicht finden, weil es technisch schlechter geschützt ist. Das Darknet ist sicherer. Also mal abgesehen davon, was gibt es noch im Darknet? Waffen, Drogen, Kinderpornos. Meine Freunde brauchen auf jeden Fall neue Informationen und wenn sie die Plattform wechseln, werden sie ihren Filter kaum mitnehmen. Wie wäre es mit Instagram? Man kann da nur Quellen abonnieren und es werden keine Nachrichten wiederholt. Wer denkt denn schon beim Account vegan und lecker? Ach, ist das aber eine leckere Linsensuppe. Und wie interessant, die Erde ist eine Scheibe. Neue Informationen werden sie wieder zu Individuen machen, weil das ja immer geschieht. Denkt an den zum Scheitern verurteilten Versuch, jemanden mit Informationen zu formen. Eure Freunde mit dem anderen Musikgeschmack, eure Partner, eure Kinder. Meine Freunde sind selbstdenkende Wesen, die sich unkontrollierbar verändert werden. Der durchschnittliche User ist, glaube ich, bei 5 Plattformen und springt von Blase zu Blase. Mehr als genug Informationen. TikTok, wen zieht das an? E-Girls unbekannten Alters, die zu K-Pop halbnackt tanzen. Nachrichten gibt es auf TikTok nur stark zensierte und meine Freunde wollen mit ihrer Altersgruppe um die 40 reden. Um die 40-Jährige, die E-Girls zu sehen, am besten noch männlich sind Menschen, die ich erst noch kennenlernen muss, um sie zu mögen. Man kann nicht einfach irgendeine Plattform nehmen. Meinen Freunden fehlt eine Formelsammlung, genau wie bei den Dampfern. YouTube, eine sehr soziale Plattform. 2017 war AssiTube auf dem Höhepunkt und die Kritikerkanäle schossen aus dem Boden. AssiTube machte die Hauptzielgruppe von YouTube 13-jährigen Kindern zu Assis. Die Schlacht, die da geführt wurde, endete nicht mehr mit dem Löschen der Assi-Kanäle, sondern als der Heider und Klängang beschlossen, das Format Doppelt Hate besser umzubenennen, weil darin das Wort Hate vorkam. Alles andere wäre ein Massaker gewesen. Die Zensur hat damit gar nichts zu tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie man eine Gesellschaft dazu bringt, wirklich dasselbe zu denken, indem man sie zu etwas reduziert, das man kontrollieren kann. Meine Freunde reduziert zu Like-Äffchen. Eine Filterblase oder Echokammer ist wie ein Terrorcamp, ständige Wiederholung und irgendwann bekomme ich das nie wieder aus ihnen raus. Lange kann das nicht so bleiben. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dies ist eine Autopsie der Gesellschaft, denn ich bin alleine und habe nur einen rot-roteren Ball. Danke fürs Zuschauen. Ihr findet mich auch aktuell bei Kickstarter mit der Sonnensturm. Link in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen da und oder kauft meine Bücher. Hardy Klemm beim Eberson Verlag. Tschüss!